Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal Japan aus der kurdischen Perspektive an. Das ist ein Ausschnitt aus der Doku Tokyo Kurds. Die erzählt von der kleinen kurdischen Community in Tokio und vor allem erzählt sie, wie kurdische Geflüchtete da sehr hart dafür kämpfen, Teil der japanischen Gesellschaft zu werden. Das ist ein ziemlich besonderer Blick auf Japan und es ist nur ein Blick von vielen gerade, weil in Frankfurt, da läuft ab heute eines der größten japanischen Filmfestivals der Welt. Und das schauen wir uns genauer an. In 10 Minuten hier im Kompressor, in Deutschlandfunk Kultur. Sehr schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und eben in den Nachrichten haben wir gehört, Karl Lauterbach warnt mal wieder, er warnt vor den Affenpocken. Die Affenpocken verbreiten sich weiter hier in Europa. Und um die Krankheit einzudämmen, hat Karl Lauterbach gestern eine ziemlich bestimmte Gruppe angesprochen. Er hat bei Twitter geschrieben, ohne jede Stigmatisierung müssen insbesondere Männer mit anonymem Sex vor Affenpocken gewarnt werden. Sie sind im Moment eine Risikogruppe. Männer mit anonymem Sex, hiervon geht die größte Gefahr aus, laut Lauterbach. Aber wen meint er damit genau? Homosexuelle Männer, heterosexuelle Männer? Ist das zu ungenau, um wirklich nicht stigmatisierend zu sein? Spreche ich jetzt drüber mit dem Sexualforscher Professor Martin Dannecker. Hallo, Dannecker.
Ja, schönen guten Tag, Mayo.
Ich weiß, der Vergleich zu HIV ist natürlich ein großer, aber klar, damals in den 80ern wurde HIV auch ganz oft und groß als Epidemie der schwulen Männer erzählt. Heute wird es natürlich differenzierter gesehen und die WHO sagt jetzt auch zu den Affenpocken explizit, das ist keine Schwulenkrankheit. Aber Lauterbach, der spricht eben Männer mit anonymem Sex an, spricht auch von schwulen Männern. Erinnert Sie das an die HIV-Zeit?
Ja, das erinnert mich an die HIV-Zeit und es ist ja noch, geht ja noch weiter bei Lauterbach. Es ist zweistufig. In der ersten Stufe seines Statements spricht er nämlich ganz allgemein von Männern, die Sex mit anderen Männern gehabt haben. Also das sind Schwule adressiert, insgesamt, völlig unspezifisch. Ein bisschen weiter unten kommt er dann, aber auch wieder Männer, die anonymen Sex mit Männern gehabt haben, also vielleicht auf eine spezifische Gruppe. Und macht daraus aus dieser Infektion so etwas wie eine sexuell übertragbare Krankheit. Das ist einfach grundfalsch. Die kann man übertragen bei engen körperlichen Kontakten, unabhängig von der sexuellen Orientierung.
Das ist natürlich total spannend, dass Sie das sagen. Also, aber genau, vielleicht versuchen wir das mal zu verstehen. Sie sagen, es hat mit Sexualität gar nichts zu tun. Weil wenn man Karl Lauterbach hört, denkt man ja, es hat mit Sex zu tun. Hat aber mit Sex nichts zu tun.
Nee, das heißt, das hat mit Sexualität dann deshalb was zu tun, weil beim Sex kommt man sich körperlich ja sehr nahe. Es gibt Hautkontakte und über Hautkontakte kann, wenn eine Infektion vorhanden ist, die übertragen werden. Aber die kann bei allen anderen engen körperlichen Kontakten übertragen werden und hat mit sexuellen Übertragungen, wie wir das von HIV kennen, gar nichts zu tun. Die kann zum Beispiel auch übertragen werden, wenn jemand Wäsche wechselt von jemandem, der infiziert war. Da ist es nämlich auch noch drin.
Gut, dass wir Sie hier haben, dass wir hier aufklären können, weil natürlich die Affenpocken sind noch relativ neu für viele und wir wissen gar nicht genau, wie die übertragen werden. Sprechen wir vielleicht mal kurz über diesen Namen, der ja vielleicht auch unglücklich ist. Also Lauterbach ist ja auch nur ein Beispiel. Auf Social Media wurde in den letzten Tagen ja auch immer wieder irgendwie Sex und Homosexualität mit den Affenpocken in Verbindung gebracht. Und dann ist da so ein Bild von primitivem Sex irgendwie verknüpft mit Ausbreitung der Krankheit. Könnte es was helfen, an diesem Namen was zu ändern?
Also ich glaube, das wird man nicht schaffen. Das ist jetzt in der Welt dieser Name und man muss sozusagen das entstigmatisieren, indem man den Namen verwendet und nicht zusätzlich eine Gruppe stigmatisiert, weil Herr Lauterbach eiert ja wirklich herum, er will nicht stigmatisieren und tut es im gleichen Atemzug.
Wie mir auffällt, ist das Reden über Sex und über diese Krankheit doch ein bisschen komplizierter vielleicht. Also zumindest gibt es Diskussionen darüber. Lauterbach eiert rum. Hätten Sie denn als Sexualforscher einen Vorschlag, wie wir das gut machen können, dass wir darüber sprechen, ohne zu stigmatisieren, ohne komisch von anonymem Sex zu sprechen? Was raten Sie uns da?
Also erstmal ist es so, dass man betonen sollte, die Symptome und spezifisch an diesen Symptomen ist neben Fieber und Gliederschmerzen, was relativ unspezifisch ist, wie bei Grippe und Ähnlichem, aber es sind Hautläsionen, also Hautpartikel, die sichtbar sind, die so erstmal im Gesicht beginnen und sich dann ausbreiten. Wer diese Symptome hat, der sollte darauf achten und unabhängig irgendwie, wo er war, sagen, damit gehe ich jetzt erstmal zum Arzt und stelle mich vor, um das behandeln zu lassen, und sollte dann auch vorsichtig sein, wenn diese Symptome da sind, mit engen körperlichen Kontakten. Übrigens, anonym ist auch völlig blödsinnig. Und zwar deshalb, also da sieht man nochmal, wie diese alten Vorstellungen von HIV tatsächlich eine große Rolle spielen. Wenn jemand infiziert ist und ich mit einer infizierten Person enge körperliche Kontakte habe, ist es völlig unabhängig, ob das anonym war oder nicht. Anonymität macht keine Infektion.
Spannend ist ja hier auch, dass man das Gefühl hat, also die Frage ist, hätten wir vor Corona auch so über die Affenpocken gesprochen oder ist das Gesundheitsministerium da in so einem Alarmmodus oder wir alle in so einem Alarmmodus, dass wir da eben so in Panik ausbrechen, wie würden Sie das sagen?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben ja noch die andere Masseninfektion überhaupt nicht abgeschüttelt und sind unglaublich alarmiert. Und jetzt wird analog das so verhandelt, als ob das explodieren würde. Das ist schwer zu übertragen und es braucht bestimmte körperliche Kontakte und ist mit Corona nicht vergleichbar. Übrigens auch also real mit der Übertragung von HIV nicht vergleichbar. Aber das hat ein ungeheures Alarm und Potenzial.
Das sagt der Sexualforscher Martin Dannecker zum Reden über die Verbreitung der Affenpocken. Ganz herzlichen Dank für diese Infos und fürs Aufklären hier im Deutschlandfunk Kultur. Heute startet das größte japanische Filmfestival der Welt und es läuft nicht in Tokio oder Osaka oder so, sondern es läuft in Frankfurt am Main, die Nippon Connection. Ist ein legendäres Festival, läuft seit 22 Jahren und über das Programm in diesem Jahr spreche ich jetzt mit Florian Höhr, der die Filme mit ausgesucht hat für dieses Jahr. Herzlich willkommen, Herr Höhr.
Hallo, freut mich sehr.
Erstmal müssen Sie uns, glaube ich, erklären, warum das Nippon Festival tatsächlich das größte japanische Filmfestival weltweit sein soll. Das würde man eigentlich eher in Japan vermuten, oder?
Ja, tatsächlich. Also das ist auch was ich immer so ein bisschen korrigieren muss. Es ist nämlich so, dass es in Japan natürlich auch sehr, sehr viele große Filmfestivals gibt. Aber das sind in der Regel internationale Filmfestivals, die also nicht nur ein rein japanisches Programm haben, sondern wirklich Filme aus aller Welt. Und wir sind aber tatsächlich weltweit das größte Filmfestival, das ausschließlich japanische Filme zeigt.
Dann schauen wir uns mal vielleicht ein, zwei Filme an, die Sie in diesem Jahr zeigen. Da ist zum Beispiel der neue Film von Shinichiro Ueda. Der ist bekannt für Horror und auch für Komik. Und spannenderweise lief er beim Cannes Festival letzte Woche ein Remake von einem alten Film von ihm. Coupé heißt der. Und jetzt läuft bei Ihnen aber ein ganz neuer Film von ihr. Und der heißt Popran. Worum geht es denn in Popran?
Erstmal vielleicht zu dem Film, der in Cannes lief. Das ist tatsächlich, das hat fast schon lange Tradition, dass japanische Filme ein Remake bekommen im Westen. Und das war ein absoluter Überraschungshit. Also One Cut of the Dead hieß das japanische Original. Den haben wir damals auch als Deutschlandpremiere beim Festival gezeigt. Und wie Sie schon gesagt haben, hat sich da so ein bisschen schon Shinichiro Ueda als Experte für absurde Komödien herausgestellt, die aber auch sehr herzerwärmende Filme immer sind. Und so ist es auch bei Popran. Also da geht es um einen unsympathischen, knallharten Geschäftsmann, der eines Morgens ohne sein bestes Stück aufwacht und sein Penis fliegt dann in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Lüfte Japans. Und er erfährt dann, dass es so eine Art Bestrafung ist für seine Taten und er sein Glied jetzt wieder mit einem Schmetterlingsnetz auffangen muss. Ansonsten wird es für immer verschwinden. Und das klingt jetzt erstmal sehr trashig, aber im Laufe dieser Handlung klappert er dann so alle Stationen seines Lebens ab, wo er Menschen Schlechtes getan hat und beginnt dann auch wieder eine Wiederannäherung an diese Menschen und wird dann zum Laufe des Films auch wieder geläutert.
Das klingt wirklich nach einer sehr eigenen Filmsprache. Sie haben ja überhaupt ein ziemlich breites Programm. Also Sie haben diese Langspielfilme, Sie haben Kurzfilme, Sie haben auch Dokus. Und beim Durchblättern bin ich an einer Doku hängen geblieben vom Titel Tokyo Kurds. Geht um kurdische Geflüchtete, die in Tokio leben. Das klingt ziemlich spannend, finde ich. Worum genau geht es in diesem Film?
Wir hatten im letzten Jahr schon einen Dokumentarfilm im Programm, der sich mit der Situation von Geflüchteten in Japan beschäftigt hat. Ushiku hieß der Film. Der wurde mit versteckter Kamera in einem Abschiebegefängnis gedreht und hat dort die menschenverachtenden Haftbedingungen in diesem Gefängnis offenbart. Und da wurde schon so ein bisschen klar, dass Japan ein Land ist mit einer sehr rigiden Asylpolitik. Und Japan ist generell ein Land, in dem Rassismus fast schon gesellschaftlich akzeptiert ist. Und Tokyo Kurtz greift dieses Thema auch auf. Also wie Sie schon gesagt haben, es ist auch ein Dokumentarfilm, der den Blick auf zwei junge kurdische Männer wirft, die in Japan aufwachsen und dort versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, aber dort auf sehr viele Hürden stoßen, eben weil Japan sehr restriktiv ist, was Einwanderung und Asyl betrifft und tatsächlich, wie bereits gesagt, die japanische Gesellschaft sehr, 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 sehr rassistisch auch tatsächlich ist.
Für uns hier in Europa ist es natürlich ein Thema, also kurdische Menschen gibt es natürlich sehr viele hier. Ist das, wählen Sie danach auch aus, also dass so ein Europabezug oder ein europanaher Bezug da gegeben sein soll, oder ist es tatsächlich ein ganz allgemein japanisches Festival?
Wir versuchen, also das sagt ja auch schon so ein bisschen der Titel unseres Festivals Nippon Connection, eine Brücke zwischen Europa und Japan zu bauen. Und wir wollen einfach das gegenseitige Kulturverständnis fördern. Und ich denke, eine Besonderheit unseres Festivals ist auch die, dass wir nicht unbedingt immer nur die idealisierten Seiten von Japan zeigen wollen, sondern auch eben ausdrücken wollen, was alles schiefläuft in Japan. Und gerade das sieht man sehr oft in unseren Dokumentarfilmen. Insofern wollen wir auch mit Klischees brechen und so ein bisschen Vorurteile abbauen, aber auch auf der anderen Seite. Also es kommen ja sehr viele Filmschaffende aus Japan zu uns. Vor der Pandemie waren das deutlich mehr als jetzt, aber auch jetzt haben wir einige Gäste aus Japan beim Festival. Einige sind auch schon heute angereist. Und auch denen wollen wir zeigen, wie hier die Situation vor Ort ist, wie das europäische oder deutsche Publikum vielleicht auch ganz anders auf die Filme reagiert, die sie gedreht haben, als es bei dem japanischen Publikum der Fall ist.
Spannend ist ja, dass alle Filme, wenn sie in Deutschland gezeigt werden, natürlich übersetzt werden müssen. Und das ist ja ziemlich relevant, dass die gut übersetzt werden und dass die Menschen hier in Deutschland einen richtigen Eindruck bekommen von den Filmen. Wie würden Sie das einschätzen? Was für eine Rolle spielen da die Untertitel bei diesem Festival?
Also die Untertitelung ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil nur ein ganz kleiner Teil unseres Publikums Japanisch spricht. Also wir haben durchaus auch einige japanischsprachige BesucherInnen, und aber tatsächlich der Großteil des Publikums spricht kein Japanisch. Insofern, wenn man die Filme verstehen möchte, braucht man Untertitel. Und gerade bei japanischen Filmen ist die Untertitelung aber auch sehr kompliziert und zeitaufwendig, weil Japanisch einfach eine Sprache ist, die so viel anders ist als Deutsch oder Englisch. Und man da vieles nicht so direkt übersetzen kann, sondern auch Umwege finden muss, um vielleicht so kulturelle Differenzen auch wirklich gut zu erklären.
Ihr Festival ist ja jetzt hybrid in diesem Jahr, also das gibt es jetzt als Präsenz, fängt heute an und nächste Woche gibt es dann die Online-Fassung. Und vor 2 Jahren hatten Sie natürlich eine reine Online-Fassung, weil das eben Lockdown war. Und wenn ich richtig gelesen habe, hatten Sie da mehr BesucherInnen als zu reiner Präsenzzeit. Also online scheint ganz gut zu funktionieren. Wie bringen Sie das jetzt zusammen? Inwiefern unterscheidet sich nächste Woche das Online-Programm von dem jetzt Präsenzprogramm?
Also es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben. In der Regel haben wir rund 17.000 BesucherInnen. Bei der ersten Online-Ausgabe waren es 26.000. Was natürlich damit zu tun hat, dass wir auch Menschen erreichen können, die weit weg von Frankfurt leben, am anderen Ende von Deutschland zum Beispiel. Und tatsächlich ist unser Festival dieses Jahr aber hauptsächlich ein Präsenzfestival. Und also vor 2 Jahren haben wir zum Beispiel auch ganz viele Rahmenprogrammsveranstaltungen dann auch im Livestream präsentiert. Und dieses Jahr ist es dann eher noch so eine Art Bonus für unser Publikum, dem es entweder wegen der Entfernung oder vielleicht auch einfach aus Sorge vor einer Ansteckung nicht möglich ist zu kommen, einfach damit die auch noch die Chance haben, Filme zu sehen. Also wir werden dann auch nicht das ganze Programm online präsentieren ab nächster Woche, sondern eine Auswahl von rund 35 Filmen.
Also wer vor Ort ist, kann heute schon loslegen. Heute startet das Nippon Film Festival in Präsenz in Frankfurt am Main. Läuft dann bis Sonntag und nächste Woche gibt es das Festival dann ein bisschen kleiner, auch online bis zum 6. Juni. Und ich habe gesprochen mit Florian Höher aus der Auswahlkommission des Nippon Festivals. Herzlichen Dank für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Aachen ist der Europäische Karlspreis für die Jugend vergeben worden. Beworben hatten sich junge Menschen aus allen 27 EU-Staaten mit über 460 Projekten. Hauptgewinner ist in diesem Jahr das Orchester ohne Grenzen aus Portugal. Silke Oettershagen.
Bei dem Projekt arbeiten junge Musiker aus Portugal und Spanien zusammen. Sie möchten soziale und kulturelle Ungleichheiten verringern. Deshalb werden auch Stipendien an junge Musiker vergeben. Platz 2 geht an eine Initiative aus der Tschechischen Republik. Hier wird jeden Sonntag in den sozialen Medien mit Politikern und Interessierten diskutiert. Den 3. Platz des Jugend-Karlspreises hat ein digitales Projekt aus Deutschland bekommen. Ukrainian Vibes. Bereits im vergangenen Jahr haben sich dabei rund 200 Menschen mit der Beziehung zwischen der EU und der Ukraine beschäftigt.
Die Digitalmesse und Fachkonferenz Republika stellt in diesem Jahr die 4 großen Krisen der Zeit in den Mittelpunkt. Gemeint sind laut Republika-Gründer Markus Beckedahl der Klimawandel, die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg sowie Hass und Desinformation im Netz. Die Messe findet vom 8. bis 11. Juni statt. Erwartet werden rund 700 Sprecherinnen und Sprecher, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, die Transformationsforscherin Maja Göpel und Kolumnistin Katja Berlin mit ihren Torten der Wahrheit. Die Band Tokotronic wird zum Abschluss der Messe live im Festsaal Kreuzberg auftreten, dem neuen Veranstaltungsort, an dem nach 2 Jahren digitaler Messe ein Corona-sicheres Konzept geboten werden soll. Iggy Pop erhält am Abend den Polarpreis, den inoffiziellen Nobelpreis der Musik, der mit umgerechnet rund 110.000 Euro dotiert ist. Er wird dem US-Sänger auf einer Zeremonie in Stockholm persönlich überreicht. Ausgezeichnet wird auch das französische Ensemble Intercontemporain mit seinem deutschen Musikdirektor Matthias Pintscher. Pop und Klassik werden bewusst gemeinsam geehrt. Und den Preis bekommen nicht die Eintagsfliegen, wie der Juryvorsitzende Alfons Karabuda erläutert.
Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen wie den Grammys sind wir nicht an Verkaufszahlen oder sowas gebunden. Wir vergeben einen Preis für die, die Außergewöhnliches in der Musikwelt geschaffen haben.
Alfons Karabuda, Vorsitzender der Jury des Polar Musikpreises. Überreicht wird die Ehrung vom schwedischen König Carl Gustav. Der Schauspieler Horst Sachtleben ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte die des Bischofs Rossbauer in der ARD-Serie Um Himmels Willen. Sachtleben arbeitete außerdem in hunderten Film- und Fernsehproduktionen als Synchronsprecher, darunter in Kevin allein zu Hause und den Harry Potter Kinofilmen. Zu Beginn seiner Karriere war er unter anderem am Schauspielhaus Zürich und am Bayerischen Staatsschauspiel München engagiert. Dort arbeitete er auch als Regisseur. 1977 wurde Sachtleben zum Bayerischen Staatsschauspieler ernannt.
Wir sprechen jetzt über den Skandalfilm des Jahres. Zumindest haben viele erwartet, dass er das werden wird. Der neue Film von David Cronenberg, Crimes of the Future heißt er, hatte gestern Premiere in Cannes. Cronenberg gilt ja so als Meister des Body-Horror-Films, also menschliche Körper, die sich in alles Mögliche verwandeln, in Insekten oder Maschinen oder die einfach nur Experiment und Labor sind. Und so ist es auch bei seinem neuen Film. Da bekommen Menschen neue Organe und das Aufschneiden der Körper, um die Organe da rauszuholen, das wird quasi zum neuen Sex.
Surgery is sex, isn't it?
Is it?
Let us not be afraid to map the chaos inside.
Also keine Angst vor dem inneren Chaos. Und Operationen sind Sex. Das ist ein Ausschnitt aus dem neuen David Cronenberg-Film. Unsere Filmkennerin Anke Lewicke, die ist in Cannes, mitten im Palais du Festival. Die hat die Premiere gesehen. Und dieser Trailer, wo wir jetzt gerade schon mal reingehört haben, der passt, glaube ich, ziemlich gut zu Cronenberg, oder? Menschen reißen ihre Körper auf, lecken ekstatisch die Wunden des anderen. Ist das so der typische Body-Horror von Cronenberg?
Ja, also schon direkt von der ersten Szene, die am Meer spielt, geht etwas ganz Verstörendes aus. Eine Mutter verbietet ihrem kleinen Sohn, der da in der Brandung spielt, etwas aus dem Meer zu essen. Und wenig später sehen wir den Kleinen in einem Badezimmer, wie er einen Plastikeimer anfängt aufzuessen. Ganz allmählich kaut er immer darauf rum. Und wir fragen uns, warum nichts passiert. Und wenig später erstickt die Mutter dann den Jungen beim Schlafen und ruft dann einen Mann an und sagt, oh, den Jungen, den du deinen Sohn nennst, der aber eigentlich eine Kreatur ist, ist jetzt tot. Und damit stehen natürlich plötzlich viele Fragen im Raum. Also war das jetzt ein künstlich gezüchteter Junge oder wie muss sein Inneres beschaffen gewesen sein, dass er überhaupt diese Splitter essen kann, diese Plastikeimer? Also es gibt direkt etwas, so eine ganz seltsame, aufgeladene, nicht fassbare Spannung in den Bildern. Und wir befinden uns in einer Zukunft, wo der Mensch, das hast du ja eben schon auch erwähnt, so sich selbst neue Organe nicht implantieren kann, sondern die in ihm wachsen. Also Viggo Mortensen macht das allein, seine Figur durch seine Willenskraft. Und damit tritt er dann mit seiner Frau Lea Seydoux eben auf. Das sind ganz seltsame Kunstperformances. Also mit einer biomorphen Fernbedienung steuert dann Lea Seydoux eine Apparatur mit Skalpellen und schneidet seinen Körper auf und holt dann das neue Organ raus. Und dann gibt es sehr viel Applaus. Das ist eine ganz seltsame Stimmung. Also nicht mehr das Äußere eines Menschen zählt mehr, sondern seine Organe, die er selbst gestalten kann. Teilweise sind die auch tätowiert. Also Cronenberg schafft mal wieder ein neues Körperbild, aber trotz dieser sehr expliziten Szenen, die ich schon eben beschrieben habe, war das gestern kein Skandal, den der Film bei seiner Weltpremiere ausgelöst hat.
Aber das klingt insgesamt ja schon, also es klingt nach Spannung, das klingt düster, das klingt nach diesem typischen Cronenberg Universum. Das ist ja bei ihm auch oft visuell sehr visionär. Wie würdest du es visuell beschreiben? Passt das zu seinen anderen Filmen?
Ja, auf alle Fälle. Wir können ja mal ein bisschen zurückblicken. Also David Cronenberg, ein Film, der mich damals total mitgenommen hat, war Videodrom aus dem Jahr 1981. Da gibt es doch diese heftige Szene, wenn ein Mann eine Videokassette so ganz langsam in seinem Bauch schiebt, Kassette und Körper verschmelzen dann. Und das Bild ist ja auch damals ein Symbol für einen Realitätsverlust zu Beginn unseres neuen Medienzeitalters gewesen. Also ein Mann verleibt sich diese Kassette ein, um die Bilder vielleicht auch wieder zu kontrollieren. Und in Crash wiederum ging es ja um Leute, die immer Unfälle provozieren. Und die Prothesen und die Narbe, etwa ein Lenker auf einem Bauch, sind so sexuell aufgeladen. Also da geht es um ein anderes Lustempfinden. Und das Lustempfinden ist jetzt auch hier völlig anders. Also die Menschen vereinigen sich nicht mehr, sondern Sexualität findet durch Ritzen, Verletzen statt, durch das Eindringen von Messern und Skalpellen in den anderen Körper. Also der neue Mensch bei Cronenberg empfindet auch keine Schmerzen mehr. Und es gibt auch wieder diese seltsamen Apparaturen, die so typisch für diesen Regisseur sind. Also organisch aussehende Stühle, die sich unserer Körperform anpassen und die uns füttern. Also David Cronenberg löst wieder die Grenze unseres Körpers auf. Wir können uns sozusagen mit der Umgebung anpassen. Also, und es geht hier um eine neue Innerlichkeit, eine buchstäbliche Innerlichkeit. Und wenn dann bei dieser Kunstperformance so Organe rausgenommen werden, dann haben die auch, das kann ich nicht anders sagen, was Faszinierendes, Schönes. Und dennoch tritt der Film irgendwann auf der Stelle, weil diese Idee nicht in einen großen Kontext gestellt wird. Also es gibt da noch eine Geheimpolizei, die sich für diese neuen Organe interessiert, aber man versteht gar nicht, welche Gefahr von dieser neuen Körperlichkeit ausgeht, von diesem neuen Menschen.
Das Spiel, das Darstellen von diesen Szenen und von diesen Figuren, das ist bei Cronenberg ja auch immer was ganz Besonderes. Wie würdest du das hier sagen? Die zwei großen Namen sind da ja Kristen Stewart und Lea Seydoux, hast du auch schon angesprochen. Wie machen sich die zwei? Wie fügen die sich da ein?
Ja, die fügen sich sehr gut ein. Also weil bei Cronenberg ist es ja immer so, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler sowas Schlafwandlerisches haben. Sie sind so abgedreht, als seien sie schon in einer anderen Sphäre. Und das machen die beiden wirklich sehr, sehr gut. Aber manchmal hat man das Gefühl, das machen sie auch so gut, weil sie einfach diese Regieanweisung erfüllen. Ich hatte es ja gesagt, es geht hier um eine neue Innerlichkeit, aber das Spiel wird eben nicht mit dieser neuen Innerlichkeit ausgefüllt. Und deshalb wirkt das manchmal so ein bisschen übertragen, ja, aufgetragen und so ausgestellt.
Du hast mich am Anfang ganz schön neugierig gemacht, muss ich sagen. Das klingt für mich ziemlich faszinierend eigentlich, dieser Kosmos. Aber jetzt hast du gesagt, dass da eigentlich so ein Kontext fehlt und dass es jetzt vielleicht auch so ein bisschen oberflächlich wirkt vom Spiel. Würdest du sagen, ist es ein guter Film? Fügt er dem Body Horror irgendwas hinzu oder ist das nichts Neues?
Also er fügt dem Body Horror nichts hinzu und das liegt, glaube ich, daran, weil David Cronenberg keine Bilder für diese neue Welt entwickelt. Also da gibt es dann mal einen Schiffswrack und man könnte denken, oh, wir befinden uns in einer Dystopie. Also da gibt er uns zu wenig Futter. Also wir wissen auch gar nicht, was diesen neuen Menschen antreibt, bewegt, wie er überhaupt lebt. Also das fehlt so ein bisschen und deshalb, weil diese Idee der Organe so alleine im Raum stehen, gibt es eben auch keinen philosophischen und theoretischen Rahmen. Aber dennoch ist es so, dass der 80-jährige Regisseur wieder seine Obsessionen ausleben kann, also seine visuellen Obsessionen. Also diese Körper, die er dann zeigt, die kann man zum Beispiel den Bauch mit einem Reißverschluss öffnen und man bekommt richtig so mit, wenn ein Schlauch in einen Körper eingeführt wird, wie lustvoll der Körper dann den Schlauch aufsaugt. Also das ist schon sehr bemerkenswert zu beobachten gewesen. Aber wie, ich habe auch damals hier die Weltpremiere von Crash erlebt und da bin ich dann selbst so ganz schlafwandlerisch hier über die Strandpromenade entlang gegangen und war auch selbst in einer ganz anderen Sphäre. Diesen Effekt hat der neue Film nicht.
Anke Lewecke aus Cannes über den neuen Film von David Cronenberg, Crimes of the Future heißt er, hatte jetzt gerade Premiere in Cannes und soll dann noch diesen Sommer in die Kinos kommen. Herzlichen Dank nach Cannes und weiterhin schönes Festival dir, Anke.
Tschüss, à la prochaine.
Wir schauen jetzt nach Ägypten. Wie kann man in Ägypten feministisch aktiv sein? Scheinbar am besten über Social Media und scheinbar auch am besten über Humor und über Kreativität. Hauptsache nicht dieses Bild zeichnen von der wütenden, verbissenen Feministin. Das sagen sich auf jeden Fall zwei junge Frauen aus Ägypten, die mit einem eigenen Social Media Projekt gerade ganz schön viele Follower in Ägypten erreichen und zwar auch mit ziemlich vielen feministischen Themen. Ihre Seite heißt Cringeat und unser Reporter Hand Hussein hat die zwei Macherinnen in Ägypten getroffen.
In einem Video ist eine ältere Frau aus einfachen Verhältnissen zu sehen, die ihrer Enkeltochter unter vielen Schimpfwörtern empfiehlt, sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren und Männern keine Aufmerksamkeit zu schenken. Der Ratschlag dieser Großmutter und die Art, wie sie spricht, unterscheiden sich sehr von dem, was ÄgypterInnen sonst aus den Medien kennen. Denn von ägyptischen Frauen wird in der Regel erwartet, dass sie Männer als Priorität setzen. Der Instagram-Account Cringeat teilt solche Videos, um durch Humor mit Vorurteilen zu brechen und konservative Werte der ägyptischen Gesellschaft herauszufordern.
Wir haben Videos von queeren Menschen und Dragqueens aus kleinen Städten und Dörfern in Ägypten gesehen. Das hat mich überrascht, dass sie diese Videos, auf denen man ihre Gesichter erkennt, auf TikTok hochladen. Wenn ich diese Menschen auf der Straße sehen würde, würde ich nie auf die Idee kommen, dass einer nach Hause geht, sich wie eine Frau anzieht, Make-up und Lippenstift aufträgt und tanzt.
Die Seite wird von zwei jungen Frauen betrieben, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollen. Cringeat ist der arabische Plural vom englischen Wort cringe. Übersetzt bedeutet es so viel wie Fremdschämen.
Feminismus wird oft nur als Wut, Wut, Wut wahrgenommen. Feministinnen schreiben auf ernsthafte Weise über ernste Themen. Wut ist auch wichtig, aber Cringeat ist eine Plattform für Feminismus, die Spaß machen soll. Und das ist auch der Grund, warum Cringeat die Menschen anders erreicht.
Cringeat ist eine der ersten Social-Media-Plattformen in Ägypten, die Feminismus mit Humor verbindet. Auch TikTok-Videos werden von Cringeat geteilt, in denen Frauen mit Niqabs zu sehen sind, die über Sex sprechen, oder ägyptische Männer, die feminin tanzen.
Unsere Videos müssen auf eine Weise sehr unkonventionell sein. Wenn es ein Tanzvideo ist, dann muss es irgendwie kantig sein. Wenn es ein Witz ist, dann muss er provokant oder originell sein. Hinter jeder Bildunterschrift soll bei uns eine Message stecken. Wir machen uns viele Gedanken darüber, was wir veröffentlichen.
Anders als Instagram spricht TikTok alle Schichten der ägyptischen Gesellschaft an. Vor allem die arbeitende Schicht ist stark auf TikTok vertreten. Arme Menschen werden im ägyptischen Fernsehen oft stereotyp dargestellt. Zum Beispiel als Drogenhändler, die auf eine bestimmte Art sprechen und sich verhalten. TikTok bietet den Menschen die Möglichkeit, selbst zu Wort zu kommen und sich so darzustellen, wie sie möchten.
Wir feiern die Menschen. Wenn eine Person queer ist, feiern wir sie. Wenn eine Frau in einem TikTok-Video tanzt und sich anzieht, wie sie will, feiern wir das. Wenn eine Frau ihre Meinung direkt sagt, unterstützen wir sie. Das wird in unseren Bildunterschriften deutlich.
Cringet ist in Ägypten sehr beliebt. So sehr, dass einige Videos viral gingen, wie das von Abu Ahmed. Das Video zeigt eine Frau mit Kopftuch aus der ärmeren Schicht, die einen Mann verführt. Dass eine Frau mit Kopftuch offen mit Sex umgeht, ist für viele ÄgypterInnen ungewohnt. Auf TikTok gibt es jedoch nicht nur positive Beispiele, sondern auch viele sexistische, rassistische und klassistische Videos. Anders als bei Instagram stoßen diese Inhalte dort kaum auf Kritik. Die Administratorinnen von Cringet sehen in einigen extremen Beispielen solcher Videos jedoch eine Chance, weil die Problematik darin kaum zu übersehen ist und deutlich macht, wie schwierig zum Beispiel die Realität für Frauen in Ägypten ist. So gibt es zum Beispiel ein Video, in dem sich ein Mann über die Kleidung der Frauen im Ramadan beschwert, die der Grund dafür sei, dass er sein Fasten brechen müsse. Cringet hat dieses Video mit Fragilas Fasten kommentiert. Ein Grund zum Lachen, aber auch um seinen internalisierten Sexismus zu hinterfragen. Cringet ist inzwischen so populär, dass ägyptische TikTokerInnen verstärkt auf ihre Inhalte achten, um bloß nicht auf der Seite von Cringet zu landen. Diese Veränderung gibt den beiden BetreiberInnen das Gefühl, mit ihrer Arbeit etwas bewirken zu können.
Ich habe den Eindruck, dass wir inzwischen eine einflussreiche Plattform mit einer festen Followerschaft aufgebaut haben. Deren Denken verändert sich, wie sich ja auch unser Denken immer wieder verändert. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft für alle.
Und wenn Sie selbst mal ein paar Videos sehen wollen, einfach im Netz nach Cringat suchen. Das ist wie Cringe, nur mit A-A-T am Ende. Unsere Reporterin Hend Hussein hat uns dieses Projekt hier vorgestellt im Deutschlandfunk Kultur.